Da sind sie wieder und sie gehen einfach nicht weg. Axel Hämmerling und du, Ludwig Kenz, ich krieg's gar nicht mal raus, Ludwig Kenz ja und Axel Hämmerling, wenn ich die Namen schon höre, das sind ja die beiden, die diesen image-schädigenden, lästigen Journalismus machen. Also ich meine, als ob es nicht schon genug wehtut, da bohren die immer noch rein in die Wunde und Mafia-Problem in Erfurt, meine Herren, ja, guten Morgen. Wir haben ja natürlich auch ein Problem mit Crystal Meth, ja, Knastproblem haben wir angeblich auch und so weiter. Am Ende gibt's hier auch noch blutmischende Dopingärzte. Pfui. Was schämt ihr euch nicht manchmal, ihr beiden? Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moin.
Nein.
Nicht?
Gar nicht.
Ja, aber es gibt ja Menschen, die sagen, diese Art von Journalismus, wo der Dreck aufgewühlt wird, das ist image-schädigend und gar nicht gut fürs Land. Werdet ihr damit, also nochmal einen schönen guten Morgen, die Herren Axel Hämmerling und Ludwig Kenz, ja, Recherchejournalisten vom Mitteldeutschen Rundfunk, um mal pseudoseriös zu wirken. Ludwig, gibt's die Menschen, die euch Vorwürfe machen, die sagen, müsst ihr denn immer in den Wunden rumstochern?
Naja, das kommt immer auf die Geschichte drauf an. Also es gibt schon Leute, die hin und wieder auch mal sagen, muss das denn sein oder ist es wirklich so schlimm? Ja, sowas kommt halt schon vor. Aber in der Regel, und das ist eigentlich immer interessant, dass viele Leute dann eigentlich sagen, ja, ist schon toll, ne, wenn man das mal so liest. Interessant ist zum Beispiel, wenn wir mit Leuten sprechen, Kontakte knüpfen, zum Beispiel in Behörden, wo wir eigentlich ja Informationen herhaben wollten, ne, dann sagen die mal, ja, also wir lesen das alles, was ihr da macht, das ist der Wahnsinn. Und wenn wir dann sagen, du, sag mal, wenn du uns auch mal was erzählen willst, ah nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Also es ist halt ganz oft so, dass das investigative Recherche von vielen Menschen gelobt wird, aber niemand möchte natürlich Teil der Recherche sein. Das ist halt, glaube ich, immer das Problem dabei.
Ihr seid, lässt sich trotzdem auf Menschen angewiesen, die euch Dinge erzählen. Es gibt natürlich die Archive und es gibt die Orte, wo man auch nachlesen kann. Aber Menschen sind ja immer noch die beste Quelle, mit denen muss man natürlich umgehen. Axel, ihr macht Journalismus, investigativen Recherchejournalismus, ist das auf Dauer auch mal anstrengend, gesagt, ich will mal so ein bisschen mal was Schönes, was nicht so weh tut?
Ja, anstrengend ist es grundsätzlich, also da braucht man sich auch nichts vormachen, weil man natürlich ja auch, wenn man durch Erfurt geht, merkt man es ja hoch, da guckt man, was steht denn da auf einmal für ein Auto, wo kommt denn das her, was hat denn das für ein Nummernschild? Also das ist schon, da muss auch die Familie eine ganze Menge ertragen, ja. Die rennen dann ja mit und gucken und dann muss man da nochmal hingucken. Also anstrengend ist es schon. Es gibt auch die Momente, wo man sagt, warum behängen wir uns eigentlich mit dem ganzen Kram? Warum ärgern wir uns? Warum rennen wir dann wieder in die Grundbuchämter? Warum gehen wir vors Gericht? Warum tun wir uns das eigentlich an? Das haben wir uns öfter mal gefragt, aber irgendwie ist dann natürlich auch dieser, ich nenne es jetzt mal Jagdtrieb, das mag jetzt negativ klingen, aber irgendwie will man es ja. Man macht das ja schon aus Überzeugung. Wir beide machen das aus Überzeugung. Ich spreche jetzt einfach mal für dich, Ludwig. Du nix, dann ist alles gut. Also letztendlich, wir wollen es ja auch wissen. Es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie ja über eine schöne Premiere zu berichten. Das können wir auch machen, klar. Machen wir auch ab und an mal.
Das Seitenhieb aus Feuilleton, die Feuilletonisten sind auch schon.
Nein, lesen wir ja auch gerne. Ja. Natürlich, unbedingt. Aber letztendlich braucht es natürlich auch die dunkle Seite, sage ich mal. Und es gibt halt ganz wenig Kollegen, also auch Journalistenkollegen, die eben diese Mühen auf sich nehmen, die vielleicht auch nicht die Deckung des Hauses haben. Also der Mitteldeutsche Rundfunk steht ja auch immer hinter uns und hilft uns da ja auch gerade, was jetzt die juristischen Auseinandersetzungen immer angeht. Aber es muss halt immer solche geben wie uns.
Mhm. Nochmal zur Einordnung, Menschen, die noch nicht die Freude hatten, euch zu sehen und zu hören, ihr habt viele investigative Beiträge gemacht, das letzte aktuelle unsichtbare Kartelle, die Mafia in Mitteldeutschland, ihr habt berichtet über Crystal Meth Problem, ihr habt das Drogenknastproblem nicht aufgeklärt oder zumindest aufgedeckt, mal ans Licht der Öffentlichkeit gerückt. Also ihr geht an die Orte, wo es auch wehtut, armenische Mafia ist ein Thema, die italienische Mafia, Drangheta und so weiter. Das sind Berichte, die auch über die Landesgrenzen hinaus, über den MDR hinaus strahlen. Ihr arbeitet also auch mit Kollegen zusammen. Da hat sich mittlerweile schon, könnte man sagen, Ludwig, ein Netzwerk gebildet von Journalistinnen und Journalisten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also nicht nur das kleine mitteldeutsche MDR-Gebiet.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Wobei man ja sagen muss, dass das mitteldeutsche MDR-Gebiet eigentlich groß genug wäre. Also da ist genügend Platz für Recherche. Man muss ja immer dazu sagen, es ist ja, erstreckt sich ja nicht nur auf Thüringen, es erstreckt sich ja auf Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und wir haben zum Beispiel ganz aktuell, weil wir jetzt gerade auch wieder mal das Thema armenische Mafia weiterverfolgen, finden wir natürlich immer wieder Spuren auch in andere Städte, ne, wie Leipzig zum Beispiel oder Magdeburg, Halle, Dresden. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber du hast recht, ja, wir haben im Laufe der letzten letzten 5 Jahre, die wir das jetzt gerade mit dem Thema organisierte Kriminalität machen. Wir haben uns ja früher vor allem viel mit Rechtsextremismus beschäftigt, aber seitdem wir organisierte Kriminalität machen, sind wir schon auch so ein bisschen Teil eines Journalistennetzwerkes in Deutschland geworden. Also da zählen eine ganze Reihe Kollegen dazu. Wir haben ja letztes Jahr im November mit dem Spiegel zusammen eine große Geschichte über die armenische Mafia veröffentlicht. Das war schon natürlich, ja, das war Bundesliga. Das war wirklich Bundesliga, diese Geschichte. Ne?
Fühlt sich das gut an? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch mal die einen oder anderen gab, die euch belächelt haben. Och, ja, der Axel und der Ludwig, die machen hier da wie einen auf Flapphut und so weiter. Wenn dann so eine großen Dinger rauskommen, dann nehme ich an, werdet ihr respektiert, ernst genommen und das ist dann auch mal von der Wertschätzung her ein gutes Gefühl?
Ja, das hilft einem natürlich auf jeden Fall, klar. Also wir wissen, also bei uns im Haus natürlich waren die Kollegen alle, haben alle auch hinter der Story gestanden und fanden das auch toll, dass wir dann halt einfach so, dass es so eine Recherchekooperation gab, weil es hat im Prinzip eigentlich seit Bestehen des Mitteldeutschen Rundfunks in der Größenordnung noch nie eine Kooperation mit so einem großen Media-Player wie dem Spiegel zum Beispiel gegeben. Und es war eigentlich im Prinzip das erste Mal und das sozusagen aus dem kleinsten der drei Landesfunkhäuser. Also nicht aus der Zentrale in Leipzig, sondern das waren ja wir aus Erfurt gewesen. Und das ist natürlich, wird natürlich auch innerhalb des MDRs natürlich auch wahrgenommen, gar keine Frage. Und das, da haben wir auch die vollste Unterstützung auch des ganzen Ladens. Also das und natürlich, was auch interessant war, dass natürlich sofort die Geschichte, die wir da mit den Kollegen vom Spiegel gemacht haben, natürlich deutschlandweit einen weit, weitaus größeren Aufschlag hatte, als wir das jemals mit unseren vorherigen Filmen geschafft haben, die wir vorher schon gebracht haben.
Ja, und es hat ja auch einen ganz praktischen Teil, weil irgendwann geht halt auch unsere Kraft aus. Ja? Also gerade wenn man jetzt mal schaut in Richtung Drangheta, ja, wenn man nach Italien, wir waren damals in Italien für den ersten Film, aber man braucht natürlich auch Muttersprachler, man braucht Kontakte vor Ort. Also jetzt mittlerweile reichen ja die Kontakte auch über den Spiegel bis nach Armenien. Und auch in Armenien gibt es ja eine Community, die sagt, ja, es gibt Menschen, Armenier unter uns, die sind halt nicht korrekt gesetzestreu und weil ja auch gerne so die Kulturvereine, gerade nach der Berichterstattung im Spiegel und im MDR, ja immer gesagt werden, ihr würdet eine Bevölkerungsgruppe ausgrenzen, zur Mafia stempeln, wo wir dann gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Weil es gibt auch die Gegenstimme, es gibt ganz viele Armenier, die sagen, passt auf Leute, das akzeptieren wir nicht, das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht, dass ihr, also die Clans, die hier in Erfurt aktiv waren und sind, quasi als Armenier auftretet. Das wollen wir einfach nicht. Wir wollen auch eine Stimme kriegen, aber letztendlich sind die ja mit den Clans verbandelt sind, halt lauter. Und dadurch, dass unser Film noch nicht ausgestrahlt werden durfte oder darf, bis zur Gerichtsentscheidung, ich bin da guter Dinge, konnten auch die Leute, die wir dann sozusagen auch interviewt haben zum Thema, auch noch gar nicht gehört werden. Mhm. Aber das kommt.
Also kommen wir zu der Gegenwehr. Das ist ja ein schöner Anlass zu sagen, also selbst in Deutschland, wo wir glauben, freie Meinungsäußerung zu haben, die wir sicherer haben, gibt es ja immer noch die Rechtsmittel und dann kommt es immer dazu, dass eine monatelange Recherche nicht ausgestrahlt werden kann. Woher kommen die meisten Widerstände? Von den Clans, die gute Rechtsanwälte haben oder woran liegt das?
Ja, also das muss man immer im Einzelfall sehen. Also wir hatten ja jetzt schon mehrere Rechtsauseinandersetzungen im Zuge unserer Filme und das ist natürlich etwas, was sich wie ein roter Faden da durchzieht, dass besonders in diesen Bereichen, weil halt die organisierte Kriminalität natürlich ein sehr diffiziles Feld ist, in dem es oftmals halt eben schwierig ist zu sagen, es ist genau so und es ist genau so, sondern man arbeitet viel mit Verdachtsberichterstattung, viel mit Indizien und das ist natürlich immer etwas, wo Berichterstattung angreifbar wird. Und wir hatten ja, das haben wir ja auch hier bei dir ja schon mehrfach ja auch schon mal besprochen, wir hatten ja die Auseinandersetzung auch mit einem Erfurter Gastronomen gehabt, die gerichtlich also zu glücklicherweise zu unseren Gunsten
ausgegangen. Du zögerst jetzt nicht mal, guck mal, warum du zögerst. Du musst dir also jetzt auch hier genau überlegen, was du sagst,
genau,
weil
richtig,
das wir sind
richtig.
Jetzt machen zwar Spaß miteinander und ja, ist alles irgendwie ganz lustig und so. Ich kann lustige flapsige Sprüche klopfen. Was du aber sagst, ist nicht ganz egal. Das kann dann sein, dass das jemand hört, mitschneidet und dann als der Mitarbeiter des MDR. Du bist also nicht der nette Ludwig. Also bist schon der nette Ludwig, aber du bist also mit. Aber es ist nicht ganz egal. egal, was du jetzt hier sagst über den Äther.
Genau. Naja, das ist halt der entscheidende Punkt, weil es geht ja darum, dass du sozusagen, es gibt ja Gerichtsentscheidungen und die haben irgendwas festgelegt und das dürfen wir natürlich auch nicht verletzen. Ne? Also zum Beispiel, wir können jetzt die Identitäten der Personen, die uns verklagt haben, jetzt nicht preisgeben. Das geht nicht. Obwohl andere schon bereits darüber geschrieben haben, aber wir können das nicht machen.
Ihr dürftet das jetzt nicht sagen. Ihr dann, also jetzt hier auch als MDR-Mitarbeiter auftretet. Wenn ich das jetzt sagen würde, wäre das jetzt was anderes, oder hätte ich dann möglicherweise ein Problem?
Dann kommt es auf dich zu.
Ach so, nee, dann machen wir jetzt, dann hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber.
Also im konkreten Fall jetzt, was Axel gerade angesprochen hat, also wir hatten sozusagen der Spiegel und wir haben gemeinsam verabredet, dass wir eine große Story im Spiegel selber bringen und dass wir sozusagen einige Tage später sollte dann das Ganze nochmal in Filmform kommen. Und als der Spiegel dann am 2. November rauskam, gab es also gleich an dem Wochenende eine Unterlassungsaufforderung per Eilverfahren einer bestimmten Person, die in dieser Spiegelreportage von uns und im Spiegel eine entscheidende Rolle spielt. Und daraufhin hat das Gericht in Berlin, wo die Klage eingereicht worden ist, uns untersagt, diesen Film auszustrahlen. Das Verrückte an der Geschichte ist dadurch, ist noch mehr, ich würde mal sagen, Anführungsstrichen Werbung entstanden, weil da plötzlich natürlich andere dafür interessiert haben, andere Medien uns angerufen haben, wieso wird denn der Film jetzt nicht ausgestrahlt, warum dies, warum das. Also letztendlich haben diejenigen, die uns verklagt haben, eigentlich das Gegenteil erreicht.
Das ist der Barbara Streisand-Effekt.
Genau, du machst eine Geschichte und dann wird die Geschichte verboten und dann kommen andere und sagen, wieso wird das verboten und so ist es. Also so zieht sich das durch die gesamte Berichterstattung fort und wir haben jetzt im Juni am Landgericht in Berlin ist dann der Termin, wo dann drüber entschieden wird.
In der Hip-Hop-Szene würde man sagen, ich habe Beef miteinander, und dann macht das bekannt natürlich. Ja, aber es ist natürlich, wenn ein Film in Recherche nicht ausgestellt werden kann, ist nicht lustig, aber es wird sicher irgendwann dazu kommen. Wann ist mit der Entscheidung zu rechnen oder mit der Ausstrahlung dann, wenn es eine Entscheidung gibt?
Das müssen wir sehen. Also wie gesagt, der Termin ist jetzt Anfang Juni in Berlin und dann ist das sozusagen die erste instanzliche Entscheidung. Das könnte natürlich durchaus bedeuten, dass je nachdem, wie das Verfahren ausgeht, sich alle Seiten entscheiden, in die nächste Instanz zu gehen.
Wenn ich euch jetzt die Frage stelle, gibt es in Erfurt einen armenischen Clan? Dürftet ihr die Frage beantworten oder?
Ja, wir würden sogar sagen, es gibt mindestens zwei
Clans, zwei armenische Clans in Erfurt. Diese Clans, wie muss man sich die vorstellen? Ist das jetzt vergleichbar mit der Mafia? Da ist es ja die Familie. Warum heißt das da in dem Bereich Clan und nicht jetzt, wie definiert sich Clan?
Es ist halt immer problematisch. Das ist ja auch das, wo die gerne die Armenier, die wir meinen, die wenigen Armenier, die wir meinen, auch immer drauf abstellen. Ja, wir sind keine Diebe im Gesetz. Also das Fachwort ist Diebe im Gesetz. Bei der russisch-eurasischen Kriminalität heißt es offiziell Diebe im Gesetz. Mhm. Hat was mit den damaligen Internierungslagern zu tun. Also sozusagen die Könige der Kriminellen. Dem folgen sie, das ist eine Hierarchie, eine ganz klassische Hierarchie. Und die Grundlage ist vor allem die Familie oder mehrere Familienverbände, darum Clan, die sich ja mehr oder weniger zusammentun. Die haben jahrelang auch gut miteinander zusammengearbeitet, bis es dann mal irgendwann zum Bruch kam vor, schieß mich tot, 10 Jahren, 20 Jahren.
Nee, nicht totschießen.
Nee, lieber nicht. Schon gar nicht in dem Zusammenhang. Mhm. Da tat sich was auf. Also irgendein Bruch gab es zwischen zwei großen Familienverbänden, Clans, wenn man es so vereinfacht sagen will. Und dann kam es ja zu dieser Schießerei 2014, da wo dann auch Leute aus oder Armenier aus Leipzig, aus Halle, aus Berlin auf einmal in Erfurt waren. Und da muss man schon überlegen, was passiert da? Ja, was passiert da? Irgendwas passiert da. Die beschießen sich radikal, also über 20 Hülsen haben die damals da festgestellt.
Wir reden richtig von Projektilen, von echten Schusswaffen.
Das waren scharfe Waffen, das war kein Geballer. Klar gab es auch Schreckschusswaffen, waren da im Einsatz, aber es waren auch scharfe Waffen im Einsatz. Ja. Und zwei Männer wurden da damals lebensgefährlich verletzt. Der Tschetschene, der dort, oder Ingusche, wie er immer sagt, der das Opfer war, muss ja bis heute noch regelmäßig ins Krankenhaus, weil er einfach seine halben Organe nicht mehr den Dienst tun, den sie tun sollten. Also das ist auch kein Spaß. Auch wenn die sich immer so hinstellen und sagen, ja, das war, ist passiert und das ist doof. Und dann sagt man, naja, aber danach kam es zu einer Prügelei am Rande eines Boxkampfes von Arthur Abraham, übrigens auch Armenier. Also das zieht sich wie eine Kette, die durch die letzten 10 Jahre. Und dadurch, dass auch die Staatsanwaltschaft, also selbst die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität, nie tatsächlich das Motiv, was dahinter stand, ermitteln konnte, weil die schweigen ja auch. Das gilt ja auch, dass das Schweigegelübde, ob das jetzt die italienische oder die armenische oder die russische Mafia ist, die arbeiten mit dem Staat nicht zusammen, schon gar nicht mit der Justiz, und darum schweigen die. Und auch die Opfer schweigen.
Die Opfer schweigen auch.
Ja. Das ist eine, und das macht das problematisch eben. Und wenn man kein Motiv klärt, also den Kern des Problems gar nicht erfassen kann, ist er natürlich auch nicht geheilt.
Jetzt will ich mal den Kern des Problems versuchen zu erfassen. Wir haben in Erfurt, in dieser wunderschönen Landeshauptstadt, in dieser kleinen Puppenstube, zwei rivalisierende armenische Clans, Mafia-Strukturen. Also kann man das als kriminelle Vereinigung bezeichnen oder ist das schon justiziabel? Also zwei Clans, zwei kriminelle Vereinigungen armenischer Natur. Wir haben die Drangheta, also eine italienische Mafia, und wir haben den Höchststand Crystal Mess Anteil im Abwasser. Das ist jetzt also keine Folge von irgendeinem Krimi, sondern das ist die Realität.
Ja.
So. Aber das fühlt sich gar nicht so an. Ich gehe raus und sehe diese wunderschöne Stadt. Das ist eigenartig, oder?
Na, ich glaube, man muss das alles ein bisschen mal, also man muss das ein bisschen mal durchsortieren. Was die Italiener betrifft, ist es so, die sind, das ist ja auch mittlerweile durch das Bundeskriminalamt und durch auch italienische Behörden festgestellt, die sind ja schon seit 26 Jahren hier. Also die sind kurz nach der Wende hergekommen, und man kann davon ausgehen, dass die italienische Gruppierung, diese sogenannte Erfurter Gruppe, wie sie auch genannt wird, dass diese italienische Gruppierung nicht hier ist in der Stadt, um Drogen zu verkaufen, sondern wir gehen davon aus, dass diese Drangheta-Gruppierung, diese Drangheta-Zelle, die hier weitreichende Kontakte in Deutschland hat, letztendlich hier diese Stadt okkupiert hat und auch ein Stück benutzt dafür, um ein Geldwäschesystem aufzubauen oder aufgebaut hat. Das ist ja existent schon die ganze Zeit, oder zumindest besteht der Verdacht, dass es existent ist. Weil man sich immer klar machen muss, die Drangheta ist eine der größten Kokainimporteure in Europa. Und es werden halt einfach jeden Tag Tonnen von Kokain hier in Europa und auch vor allem in Deutschland auch umgesetzt. Und dieses Geld, was da regeneriert wird, das muss ja gewaschen werden. Und dafür braucht man halt entsprechende große Strukturen, Firmenstrukturen, Immobilienstrukturen und so weiter. Was wir also nicht wissen, und das ist zum Beispiel auch eine spannende Frage, inwieweit die italienische Mafia, also in dem Fall die Drangheta, zum Beispiel in Erfurt sich eingekauft hat. Also in der Frage Immobilien. Erfurt ist eine pittoreske Stadt, die also für Immobilieninvestoren hochinteressant ist. Bis heute nicht geklärt sind zum Beispiel die gesamten Besitzverhältnisse. Also ich meine, das ist ja zum Beispiel mal wirklich eine Frage, über welche Briefkastenfirmen zum Beispiel möglicherweise hier Investoren in die Stadt gekommen sind, hier Häuser gekauft haben. Wir haben ja einen Immobilienboom seit ungefähr 10 Jahren hier in Erfurt. Die Preise steigen immer weiter. Einfamilienhäuser in bestimmten Regionen werden hier teilweise für 500.000 verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist völlig irrsinnig. Und das ist jetzt zum Beispiel, und das ist der nächste Punkt. Und da zum Beispiel kommen jetzt die armenischen Clans ins Spiel. Diese Armenier sind junge Männer gewesen, die vor 22 Jahren hier nach Deutschland gekommen sind, sich hier unter anderem auch in Thüringen festgesetzt haben. Und ein Teil dieser jungen Männer hatte halt eben angefangen, diese kriminellen Strukturen zu bilden. Sicherlich auch gesteuert aus Armenien, überhaupt keine Frage. Also die Armenier funktionieren ähnlich wie die Italiener. Sie haben immer diesen Rückgriff auf ihre Heimat. Meistens jedenfalls sind auch große Clanstrukturen also noch dort vor Ort. Und die, da gehen wir davon aus, dass die letztendlich ein ähnliches Modell fahren. Also die verdienen sicherlich noch viel krasser an den Drogen, die sie auch direkt hier vielleicht sogar verkaufen, nicht nur direkt, das wissen wir auch, dass hier Drogen verkauft werden in Thüringen, in Sachsen, in Mitteldeutschland, dass die ganz dick im Crystal Meth Geschäft drin sind, und dieses Geld, was sie da generieren, das versuchen sie eben ebenfalls auch wieder zu waschen, und das ist eben das Beste, wenn du es in Immobilien investierst.
Ja, genau, und dann wechseln sie die Städte, also von Erfurt aus, ich will jetzt nur Eisenach, fällt mir jetzt ein, oder Jena oder Weimar,
genau.
Also man erkennt das schon, es ist eben wirklich, als würde dieses Konstrukt der Drangheta kopiert werden.
Und das sieht man zum Beispiel ganz deutlich. Wir haben in dem Spiegel-Artikel mit den Kollegen vom Spiegel, da zitieren wir aus einem Papier des Bundeskriminalamtes, einer großen Arbeitsgruppe, die das BKA gemeinsam mit 6 oder 7 Landeskriminalämtern in Deutschland gegründet hatte. Diese Projektgruppe hieß FATIL, ist die Übersetzung für Fight Against the Law, also Kampf gegen Diebe im Gesetz. Und in diesem Papier, das wir haben, das sind ungefähr 19, 20 Seiten, das ist so eine Art Abschlussbericht, da wird also sehr deutlich, dass die Behörden, die wissen dass es da, dass diese Investitionen, diese Millionen in diese in Immobilien investiert werden, dass Gelder gewaschen werden. Allein es fehlt halt eben, und das ist das große Problem in Deutschland, der justiziable Beweis, um es vor Gericht zu bringen. Das ist immer wieder die Grenze. Da stoßen Journalisten, da stoßen vor allem Polizisten, da stoßen Zöllner, da stoßen Steuerfahnder, da stoßen Staatsanwälte an ihre Grenzen und da stoßen wir als Journalisten, die natürlich sozusagen hinterher recherchieren, auch an ihre Grenzen, weil wir halt eben einfach da wirklich die deutsche Gesetzgebung im Punkt der organisierte Kriminalität einfach extrem schlecht aufgestellt ist.
Hat das Auswirkungen auf das Gemeinwesen, auf unsere Art und Weise, wie wir zusammenleben, auf Demokratie, Rechtsstaat, mal ganz profan auf die Mietpreise? Axel, ist das was uns betrifft oder ist das ein Randphänomen, wo wir sagen, lasst sie doch machen?
Nee, natürlich betrifft es uns. Und das ist ja das Traurige an der Geschichte, weil Ludwig gerade über die Geldwäsche gesprochen hat. Augenscheinlich betrifft die uns erstmal nicht. Ja, also das tut mir nicht weh. Wenn ich jetzt durch die Stadt gehe, die Häuser sind alle schön, mich interessiert die Geldwäsche eigentlich nicht. Aber jetzt, man muss es sich ja nur ganz einfach vorstellen, wenn, ja, ich sag jetzt mal, ein Gastronom herkommt, bei für den Geld keine Rolle spielt, null. Dem ist völlig egal, ob er eine Strafe zahlt, wenn sein Lieferauto in der Parkverbotszone steht oder ob sein schwarzer BMW oder Mercedes oder was auch immer irgendwo in mal ein Knöllchen kriegt. Das interessiert den nicht. Wenn ihn die Preise nicht interessieren.
Die zahlen auch brav Steuern oder?
Ja, natürlich zahlen die Steuern. Das ist ja auch, das gehört ja mit zur Geldwäsche. Ja, man muss das Geld ja wieder legal machen. Aber es spielt eben keine Rolle und damit muss man auch auf nichts Rücksicht nehmen. Also wenn ich jetzt gucke, wenn ein mittelständischer Unternehmer, der muss ganz genau rechnen, da ist der Mindestlohn da. Da muss er in die Handwerkerrolle eingetragen sein. Dann muss er noch das, die und jene Bestimmung einhalten. Das machen die auch. Aber da interessiert's die nicht. Es wird Geld reingespült und wo viel Geld ist, der hat dann irgendwann das Sagen. Ja, der Markt wird sozusagen überschwemmt. Ja, und wenn man sich anguckt, kann man das sagen? Wer betreibt denn noch Pizzerien? Oder welcher mittelständische Unternehmer kann sich denn wirklich noch eine Kneipe leisten? Ja, wenn er ja 2, 3, 4 Leute noch überhaupt in Bedienung hat. Es gibt ja noch andere Ethnien. Wenn man sagt, das funktioniert, das kann nicht also funktionieren.
Verwischt den Markt, Ludwig.
Ja, das ist im Prinzip, muss man sich ja vorstellen, wenn du sozusagen, wenn du derjenige auf dem Platz bist, der das meiste Geld hat und der sozusagen auf unerschöpfliche Geldquellen zurückgreifen kann, dann kannst du ja den Markt fluten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Du bist ja in der Lage sozusagen, das wird jetzt nicht, sagen wir mal, ständig hier vor Ort passieren in Erfurt. Das glaube ich gar nicht mal. Das ist alles sehr legal, was hier gemacht wird. Das sind halt eben auch legale Fassaden. Aber was wir dahinter vermuten, ist halt eben, und auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen entdecken, ist halt eben, dass da große Geschäftsstrukturen aufgebaut werden. Und wenn du sozusagen dann eine Geschäftsstruktur aufbaust, wo am Ende eine Firma ist, die ihren Sitz zum Beispiel eventuell nur mit einem kleinen Büro oder einem Briefkasten, ja, ich sage jetzt mal, irgendwo hier in der Stadt hat und eigentlich aber ihr Konto auf den Cayman Islands hat und eigentlich den restlichen Firmensitz in London hat und du am Ende der Kette rauskriegst, dass dieses Geld, was in diese Firma fließt, durch Drangheta-Clans generiert wird, die Kokain kaufen und verkaufen und dieses Geld hier in der Stadt als Immobilienportfolio investiert wird.
Wie kriminelle Mittäter.
Dann nicht, das würde ich nicht sagen, aber dann würden rein theoretisch, verdachtstechnisch jetzt gesagt, in dieser Stadt Immobilien mit schmutzigem Geld gekauft. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das nur in Erfurt so ist oder so vermuten wir das, sondern das Berlin ist da ein Hotspot. Ja, andere, es gibt mittlerweile Reports von Europol, es gibt von Transparency International, gibt es so Reports über die Geldwäscheaktivitäten von OK-Strukturen in Deutschland. Da ist der Immobilienmarkt ganz vorne. Warum sollten die so blöde sein und sich sozusagen eine Stadt wie Erfurt oder eine Stadt wie Weimar oder eine Stadt wie Jena, wo die Preise ja nun wirklich mittlerweile immer weiter nach oben gehen, warum sollten die sich das entgehen lassen? Und wenn du auf dem Markt derjenige bist, der die meiste Kohle hat, dann hast du es sozusagen in der Hand. Und das ist das Demokratiefeindliche an der ganzen Geschichte. Wenn sozusagen das Gemeinwohl ausgehöhlt wird, dann ist organisierte Kriminalität tatsächlich demokratiefeindlich. Denn wenn irgendwann der Punkt kommt, wo sozusagen die Menschen feststellen, dass man mit ehrlicher Arbeit nichts mehr machen kann, nichts mehr ausrichten kann, dann bist du sozusagen am Ende einer Demokratiekette angekommen.
Das Wertegerüst gerät ins Wanken.
Absolut.
Die Idee von Gemeinwohl, Gemeinwesen, warum soll ich mich engagieren, was tun für die Allgemeinheit, für Allmende, wenn andere das ausnutzen und mich auslachen.
Du siehst ja, es gibt also hochspannende Studien von italienischen Forschern, einer der berühmtesten, bekanntesten, Nando Telachisa, ist ein Professor aus Mailand, Soziologe, mit dem haben wir auch ein Interview gemacht. Der hat unter anderem in seiner Mafia-Forschung festgestellt, er hat gesagt, die Okkupierung und Kolonialisierung der neuen Bundesländer durch die Drangheta basiert einzig und allein auf dem sogenannten Erfurter Modell. Das ist wissenschaftlich in Italien.
Kannst du das nochmal wiederholen? Die Kolonialisierung?
Ja, die Okkupierung und Kolonialisierung der Drangheta in den neuen Bundesländern, in den 90er Jahren, basiert auf dem sogenannten Erfurter Modell, sagt dieser Forscher. Und der ist seit 30 Jahren im Geschäft. Also der leitet eine Beobachtungsstelle für organisierte Kriminalität an der Uni Mailand. Hochspannender Mann. Selber Mafia-Opfer, weil sein Vater war ein hochrangiger Carabinieri-General, der 1982 von der Cosa Nostra in Sizilien erschossen worden ist. Und der sagt, dieses Erfurter Modell ist eigentlich sozusagen signifikant dafür, wie die Mafia, also die italienische Mafia, es geschafft hat, in den neuen Bundesländern Fuß zu fassen, um hier sozusagen eine legale Geschäftsstruktur aufzubauen. Und er vergleicht das mit der Kolonialisierung der Mafia in Norditalien. Das ist noch viel extremer dort. Also man muss sich folgende Situation vorstellen. Du hast das Stadion von Juventus Turin. Da gibt es mittlerweile große Reportagen darüber schon. Und die gesamte Struktur um dieses Stadion drumherum, von Würstchenbuden über Cafés, über Parkplatz, über Sicherheitsdienste, alles. Und wie gesagt, Juventus Turin, also ein Millionen, fast milliardenschweres Fußballunternehmen. Alles, was da drumherum in der Struktur existiert, wird von der Mafia oder beziehungsweise in dem Fall von der Drangheta kontrolliert.
Die Grundidee von Macht auf Zeit, wir wählen Abgeordnete, wir haben eine Verwaltung, wir haben die Gewaltenteilung doch damit ausgehöhlt. Also entsteht eine Macht. Also ich meine, wenn man das weiterdenkt, ist das tatsächlich demokratiegefährdend und staatswohlgefährdend, müsste man eigentlich sagen.
Natürlich,
oder?
Klar, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Problem ist in der deutschen Rechtsprechung, ist es halt einfach schwierig für die Polizei, da ranzugehen, weil sozusagen die Polizisten, mit denen wir uns unterhalten, die sagen immer, ja, wir brauchen den Anfasser. Ne? Wir nennen das immer so schön, den Anfasser. Also das heißt, irgendeinen strafrechtlichen Verdacht. Und in Italien, das haben wir ja auch schon mehrfach immer wieder auch gesagt, in Italien ist es halt eben einfach andersrum. In Italien ist es so, dass dort sozusagen der Verdacht einer Zugehörigkeit zur Mafia reicht aus, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Also fehlt es in Deutschland das Bewusstsein für diese Problematik. Unabhängigkeit der Staatsanwälte ist das eine, die immer wieder diskutiert wird, und diese Verdachtsgeschichte. Da musste sich doch am Justizsystem, am Verständnis was ändern, oder?
Ja, das Problem ist ja auch gerade solche Mafia-Ermittlungen, nenne ich sie jetzt mal. Du hast ja vorhin auch schon den Terminus der kriminellen Vereinigung gebracht. Da geht's ja schon los. Also wir wissen ja, oder zumindest gibt's ja, dass das deutsche Rechtssystem ist zu sperrig für so eine flexible Gruppierung wie die Mafia, wie Clans. Das sieht man ja auch, wie schwer wir uns mit diesen arabischen Clans tun und geben. Wir müssen ja immer, oder die Polizei muss ja immer sagen, pass auf, da haben sich mindestens drei verabredet, um eine kriminelle Handlung nach gemeinsamen Zielen ja auszuüben. Nur wenn alle drei in irgendeiner Form schweigen und sich erstmal nichts zu Schulden kommen lassen haben, wird das schwierig.
Das ist die Grundlage von Paragraph 129, Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Also die drei zu identifizieren, die sozusagen die Heads des ganzen Systems sind, denen nachweisen, dass die sich nur zu diesem Zwecke verabredet haben, um kriminelle Handlungen zu begehen. Da hört man ja schon, wie wahrscheinlich das ist, dass wenn alle schweigen, also selbst die Opfer schweigen, um daran zu kommen, dann dürfen wir nicht vergessen, die Staatsanwaltschaften haben eine riesengroße Personalnot. Ja, darum schrecken die natürlich schon von Natur aus zurück, um solche langwierigen Strukturermittlungsverfahren überhaupt anzustrengen. Ja, also wo man sagt, da müssen wir ran mit Observation, mit einer TKÜ, also einer Telefonüberwachung. Wir müssen gucken, mit wem hängen die zusammen. Wir müssen ermitteln, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Wir müssen gucken, was machen die mit der Steuer? Was sagt der Zoll? Also die Möglichkeiten hätte man ja. Ja, aber man braucht natürlich den Manpower dazu, die Zeit dazu. Und da fängt es an.
Das Bewusstsein auch. Ändert sich das langsam, dass da auch durch Berichterstattung ein anderes Bewusstsein auch bei den Behörden existiert, oder?
Schwierig. Also es ist schwierig, sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass Behörden immer versuchen, sich möglichst nicht von der öffentlichen Meinung drängen zu lassen. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, es ist schon interessant, dass es zumindest innerhalb von einem Jahr zwei große Anti-Mafia-Operationen in Deutschland gegeben hat. Also Stichwort Stietsche und Stichwort Polino. Beides allerdings, und das muss man auch wieder sagen, angeschoben von den italienischen Behörden. Mhm. Also sozusagen proaktiv hier in Deutschland etwas zu ermitteln, passiert fast gar nicht, sondern es wird sozusagen von den Italienern, die finden irgendwas und da führt die Spur halt nach Deutschland und dann steigen die deutschen Behörden ein. Also das letzte war jetzt Polino, Ende letzten Jahres im Dezember war ja eine große Operation, hatten ja auch eine Spur nach Thüringen, in Gera und in Altenburg mit Durchsuchung. Das ist schon, also das lässt zumindest hoffen, dass da, sagen wir mal, die Behörden ein bisschen
Wie ist es mit dem Al Capone-Trick über Steuern und über da was zu machen, sagen gar nicht jetzt kriminell Vereinigung und sagen, wir kriegen die ran, weil sie die Steuern nicht zahlen, weil sie das Geld.
Hatten wir so einen Fall hier in Erfurt, den haben wir auch in einem der letzten Filme öffentlich gemacht. Wir hatten so einen Fall in Erfurt. Das Problem ist nur daran, an diesem Fall sieht man halt eben, wie leider eben die Nicht-Kooperation schon zwischen deutschen Behörden nicht funktioniert. Wir hatten den Fall, dass also mehrere italienische Gastronomen aus Erfurt und Weimar im Verdacht standen, Steuerhinterziehung gemacht zu haben, und zwar mit getürkten Registrierkassen. Und das ist jetzt schon, ich glaube, 7, 8 Jahre also mindestens her.
Die Türken, muss ich sagen, die Hersteller, sollte ja verhindert werden, dass da Übergangsquittung. Letztens war ich auch in einem italienischen Restaurant und da habe ich eine Rechnung bekommen, Zwischenbeleg. Und die Kassenhersteller lassen das aber zu und da gab es schon eine Initiative, glaube ich, von der SPD, CDU hat es verhindert, wenn ich richtig informiert bin, das zu verbieten. Aber es ist so eine Lücke, wo die dann so Zwischenbelege ausdrucken können.
Also hier in dem Fall war es noch viel abgefahrener. Hier war es so, die hatten quasi ein Doppelkassensystem. Also das heißt, die hatten eine offizielle Registrierkasse und sie hatten sozusagen, weil sie mit dem, das ist eben auch spannend, sie haben halt sozusagen mit dem, mit einem der Vertreter der Registrierkassenfirma zusammengearbeitet. Ja, den hatten sie also quasi geschmiert. Und dann haben sie sozusagen Registrierkassen nochmal extra gehabt und haben dann für mehrere Restaurants, ich glaube, es waren Erfurt ein oder zwei, weiß ich aber nicht mehr genau, in Weimar und auf jeden Fall in Leipzig, und haben dort im Prinzip eine doppelte Buchführung gemacht. Und der Verdacht bestand, dass sie nicht versucht haben, Steuern zu hinterziehen, sondern der Verdacht bestand, dass die Steuern haben sie hinterzogen. Gab es auch Urteile dagegen, gab es Ermittlungsverfahren. Aber der Verdacht besteht, dass sozusagen über die Registrierkassen neben der Steuerhinterziehung auch noch quasi Schwarzgeld reingeschleust worden ist und durchgeschleust worden ist. Und der Punkt war, die Steuerfahndung hat das rausgekriegt. Die Steuerfahndung hat sogar durchsucht in den Restaurants, hat mit der Staatsanwaltschaft hier in Erfurt zusammengearbeitet. Aber, und jetzt kommt's, man hat den, wo man wusste, also es war bekannt, dass die Personen, die dort beteiligt waren, im Verdacht stehen zur Drangheta zu gehören. Und man hat sozusagen mit den Polizeibehörden, also dem Landeskriminalamt, dem Bundeskriminalamt, nicht zusammengearbeitet. Man hat die gar nicht informiert.
Wer ist man?
In dem Fall wäre das die Staatsanwaltschaft gewesen. Und auch die Steuerfahndung. Die hätten sagen müssen, Achtung, diese Personen, prüft die doch bitte mal ab. Sind Italiener hier mit italienischen Restaurants. Es gibt ja den Verdacht. Gibt es da irgendwelche Hintergründe? Und dann hätte man, und das ist der Knackpunkt bei der Sache, dann hätte man damals einen sogenannten Anfasser gehabt. Man hätte sozusagen einen strafrechtlichen Anfasser gehabt. Also man hat sich eine große Chance entgehen lassen, tiefer in diese Strukturen einzusteigen. Weil wenn man diese Steuerhinterziehung verwendet hätte, hätte die Polizei sagen können, okay, da steigen wir mit ein, weil wir neben der Steuerhinterziehung möglicherweise auch den Registrierkassenbetrug sehen, ne? Also eine Betrugshandlung, das ist dann sozusagen strafrechtlich relevant. Okay, es sind mehrere Personen, die das machen, könnte vielleicht ein Zusammenschluss von Personen sein, Hintergrund, Bildung einer kriminellen Vereinigung, also gehen wir da rein, hören Telefone ab, überprüfen die Konten und hätten die Möglichkeit gehabt, ein Strukturermittlungsverfahren einzuleiten.
Ist das Schlamperei oder hat die Staatsanwaltschaft kein Interesse, ist das Angst oder das mangelnde Problembewusstsein, was ist es denn? Das ist ja bei dem Doping auch die Zurückhaltung, beim Dopingarzt stelle ich fest, bei Tonner, also das ist ja oftmals so eine Zurückhaltung. Wollen die das Image von Thüringen oder von Erfurt nicht schädigen oder was ist es aus eurer Sicht?
Ich glaube, das ist so eine Melange, so eine Mischung aus allem. Mhm. Also bei dem einen mag es vielleicht sein, dass er das Problembewusstsein nicht hat. Der andere sagt, okay, wir haben jetzt in dem Fall halt einen Steuerbetrug, Punkt. Mhm. Da muss ich ja nicht ringsrum gucken. Oder dort habe ich halt mal eine Körperverletzung, die ist schnell abgeurteilt. Aber ob das die Körperverletzung dann halt eher in einem Milieu stattfindet und in welchem Milieu, das ist ja erstmal egal. Eine Körperverletzung ist relativ zackig, auch bei den überlasteten Gerichten durchexerziert. Und das ist halt das Problem. Und auch um nochmal auf das Steuerproblem zu kommen. Natürlich sind die verurteilt worden. Natürlich haben die auch ihre Strafe bezahlt. Das juckt die ja nicht. Mhm. Ja, wir kriegen ja Herzrasen, wenn wir unsere Steuererklärung abgeben und wenn wir dann den Bescheid aus dem Briefkasten fingern und zittern dabei. Das ist dem Wurst.
Ob da ist jetzt so viel Liquidität da, so viel Geld.
Das Geld ist da. Und das natürlich fragt das Finanzamt am Ende nicht, wenn die Steuerschuld beglichen ist, ja, ist das jetzt Drogengeld oder wo kommt denn das her? Und dann kommt meistens noch eine Geschichte, auch naja, das Erbtante aus Italien. Und dann hört es schon wieder auf, weil dann müsste man ja theoretisch gucken, gibt es die Erbtante in Italien wirklich? Das geht auch wieder nur übers BKA, weil Auslandskontakt, also das ist einfach viel zu kompliziert. Also da ist auch in Europa viel zu kompliziert. Ja, und wenn wir dann in Richtung Armenier gucken, laufen die Kontakte nach Belgien. Ja, also das ist, und jetzt muss man sich so einen kleinen armen OK-Ermittler oder OK-Staatsanwaltschaft, Anwalt in Gera vorstellen, der dann guckt, oh Gott, Belgien und oh Gott, Moskau und oh Gott, St. Petersburg, oh Gott, Jerewan. Mhm. Und da haben wir noch nicht über Rom gesprochen und da haben wir auch noch nicht geguckt, ob vielleicht auch aus dem Libanon noch was da ist.
San Luca.
Naja, das ist schon ein Problem. Also sozusagen, wenn man sagt, das müsste dann eigentlich letztendlich alles viel größer immer auch aufgestielt werden, sowas, weil es halt eben, weil man sich immer klar machen muss, organisierte Kriminalität ist immer transnational. Das ist immer etwas, was sozusagen über Ländergrenzen hinweg geht. Das geht über Bundesländergrenzen hinweg, es geht über Stadtgrenzen hinweg, es geht über Bundesländergrenzen hinweg und es geht über die Landesgrenze der Bundesrepublik Deutschland hinweg. Und das muss man sich halt einfach klar machen. Allein schon dieses Armenier, dieses Schießereiverfahren. Hier in Erfurt. Also natürlich hat man sich konzentriert darauf, wer hat wo, wann, wie, welche Waffe gehalten. Aber wenn man sich dann mal klar gemacht hat, wer die handelnden Personen waren, wer alles hier war in Erfurt, wer wieder abgehauen ist, wer gar nicht hier auf der Anklagebank saß, obwohl er da gewesen ist. Und wenn man sich dann diese ganzen Strukturen anguckt, dann bist du sofort, wie Axel gerade sagt, du bist bei einem belgischen, in Antwerpen, bei einem großen armenischen Mafia-Paten, du bist bei Kontaktleuten in Moskau, du bist bei Kontaktleuten in Berlin. Sofort große Struktur, die dahinter steht. Aber man hat sich halt hier in dem Verfahren ausschließlich halt eben auf das konzentriert. Und das ist auch verständlich für den Staatsanwalt, völlig verständlich. Der sagt, ich kann jetzt erstmal nur anklagen, Bildung einer kriminellen oder einer, wie heißt es, kriminellen Bande oder so ähnlich. Das war ein ganz merkwürdiges Ding. Und halt Körperverletzung.
Bewaffneter Haufen,
genau.
Tatsächlich. Ja, es gibt im juristischen Begriff. Bewaffneter Haufen.
Also der Haufen ist jetzt mittlerweile verschwunden.
Ja, ich glaube, so bewaffnete Gruppe heißt es jetzt inzwischen. Und dann halt eben der versuchte Totschlag. Mhm. Ja.
Oh Leute, warum mal einen Cut machen und über was anderes reden? Das ist ja wahr. Also ihr beschäftigt euch wirklich nicht täglich damit, oder? Dass ich mir mal euren Alltag vorstellen kann. Ihr macht auch zwischendurch eine andere Berichterstattung, Crystal Meth, Tonner. Also
aber da sind wir ja wieder bei dem Problem.
Ja. Ja. Und meistens sind dann auch die Personen wieder deckungsgleich.
Ja. Also das heißt, dieser Handel, kann man ja in den schönen letzten Geschichten, die ihr gemacht habt, dass also tatsächlich über Jahre hinweg mit einer Struktur, mit einer professionellen Struktur Drogen in die Justizvollzugsanstalt. Hm. Also in Knast reingeschmuggelt wurde. Also nicht nur das, Wahnsinn, oder?
Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist ja das Problem ist jetzt nicht nur das Problem des Reinschmuggelns der Drogen, sondern das war auch die letzte Geschichte, die wir letzte Woche gemacht haben, über diesen Vorfall in Tonner, diesen Gewaltausbruch dieses Häftlings. Das offenbart eigentlich im Prinzip noch ein viel größeres Problem. Das ist ein Problem, was die Justizvollzugsbeamten vor allem jeden Tag spüren. Und wofür man also gar keinen größeren Respekt aufbringen kann für die Arbeit, die diese Männer und Frauen dort machen in den Thüringer Haftanstalten und wo man ganz ehrlich mal sich die Frage stellen muss, ob man vielleicht eventuell auch mal in der Thüringer Landespolitik endlich aufwacht und diese Leute auch wirklich mal da unterstützt und auch da mehr Hilfe bringt, weil das Problem, was man beobachtet, ist, dass es immer mehr Häftlinge gibt, die in Thüringer Gefängnissen kommen, die mit schweren Drogenproblemen da reinkommen. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage des Konsumierens im Knast, sondern bereits schon mit denen, die da reinkommen. Die sind zum Teil Abhängige, die haben dann vielleicht mal eine Entgiftungskur gemacht, aber wenn die durch ist, gehen die rein und müssen ihre Haftstrafe absetzen. Aber dann heißt das Problem, dann kriegen die ihre Psychosen, dann drehen die dort wieder durch. Es ist extrem schwer, mit diesen Leuten ja auch zu arbeiten. Also du musst dir vorstellen, das ist alles unter der Ägide des Knastalltags. Also das ist ja nicht das, wie es bei uns draußen läuft. Du gehst zu einer Beratungsstelle, du hast ansonsten Freizeit. Da drinnen läuft ja alles restriktiv. Und das extrem auf Menschen, die auf engstem Raum zusammen sind, wo also teilweise eben wirklich mit völlig schweren psychotischen Anfällen und dann mittendrin die Justizvollzugsbeamten. Das ist echt hartes Brot.
Ja. Dazu habt ihr recherchiert und auch den Handel. Das muss natürlich eigentlich unterbunden werden, dass sich solche Strukturen bilden. Wieder die Frage, mangelndes Bewusstsein, so wenig Personal, Verdrängung, was ist es? Wie kann sich über Jahre sowas entwickeln?
Fehlendes Personal, würde ich jetzt sagen. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Man muss sich das ja auch nicht so vorstellen. Das ist ja kein tatsächlich geschlossenes System. Klar sind da Mauern drum und ein bisschen Stacheldraht drüber, aber ein Tennisball mit Drogen drin fliegt auch über eine Mauer drüber. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Natürlich muss man dann Leute haben, die ganze Zeit, also wirklich die Zeit haben, vor diesen Monitoren zu sitzen und die Kamerasüberwachung da auszuwerten und im Auge zu haben. Mhm. Aber wir hatten ja gelernt aus, ich glaube, Goldlauter, da ist, wenn der Justizvollzugsbeamte halt mal auf die Toilette musste, saß da keiner mehr vor diesen Monitoren. Hm. Ja, das weiß jetzt natürlich der Häftling X nicht, ob der jetzt gerade aufs Klo gegangen ist, aber dieses Beispiel zeigt eben auch, wie dünn die Personaldecke ist. Und wenn die natürlich alleine dort sitzen oder vielleicht auch zu zweit und diese Belastung haben, klar ist man dann irgendwann mal unaufmerksam oder man guckt mal weg oder wir hatten es im Film, dass man sagt, okay, jetzt haben wir Drogen gefunden, dann schmeißen wir die ins Klo, bevor wir hier noch 1000 Zettel ausfüllen müssen. Spülen die runter, erledigt der Fall. Das gab's ja alles. Da wurden wir ganz böse angegriffen, auch aus dem Justizministerium. Ja, und das ist ja gar nicht so, das sind Einzelfälle. Aber diese Einzelfälle zeigen ja, dass irgendwas nicht stimmt an diesem System. Und das ist, glaube ich, das riesengroße Problem. Und dass man in den Knast immer irgendwas reinschmuggeln kann, wenn man weiß, wie es läuft. Ja, ob das jetzt, es gibt ja auch Anwälte, die da als Kuriere fungieren. Natürlich nicht alle, ein paar finden sich immer. Also die Wege sind da unergründlich und vielfältig. Und wenn es eben wirklich so ein Tennisball mit Drogen ist, zack, über die Mauer geschmissen, eingesammelt, erledigt.
Und man muss sich ja, glaube ich, auch immer klar machen, und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass eben auch die Justizvollzugsbeamten in den Gefängnissen auch gar nicht über alle Hintergründe ihrer Insassen aufgeklärt sind. Also ich meine, da kommen ja Leute rein, die machen hier draußen in der Freiheit nichts anderes als illegale Geschäfte. Das heißt, die sind quasi als Jugendliche mit nichts anderem sozialisiert worden, als mit Dinge zu tun, die verboten sind. Drogen zu verkaufen, Autos zu klauen, Wohnungen aufzubrechen und so weiter. Das sind Menschen, die gelernt haben, sich sozusagen in diesem System permanent zu bewegen. Warum sollten die hinter der Gefängnismauer es anders machen? Und das ist ja das Problem, dass dadurch, die Strukturen sind ja dadurch, dass du auf engstem Raum so viele Menschen zusammen hast, ist es ja noch viel, viel einfacher, diese Strukturen zu kontrollieren, zu manipulieren, Gelder zu akquirieren. Das ist ja, das funktioniert. Also man soll sich ja nichts vormachen, dass nur weil wir jetzt hier in unserem kleinen ländlichen Thüringen ein paar Provinzgefängnisse haben, dass das alles nicht stattfindet. Das ist doch hirnrissig, diese Vorstellung. Ja? Also Tonna muss man auch dazu sagen. Tonna ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Jedes Bundesland hat ein sogenanntes Hochsicherheitsgefängnis. Und das in Thüringen ist das von Tonna. Und in Tonna sitzen Menschen, absolute Schwerverbrecher.
Wenn man jetzt googelt, Axel Hemmerling und Ludwig Kenz ja MDR, dann findet man die ganzen Beiträge, sehr interessante Beiträge. Allerdings, wenn man nach Axel Hemmerling so googelt, da kommt da so ein Tanzvideo, wo du angeblich bei einer armenischen Feier tanzt.
Nee, nicht angeblich, das war tatsächlich so. Ach so. Das war ganz am Anfang unserer Recherchen. Wir waren wieder mal, also ich und mein Kameramann, das wird nämlich vergessen bei dieser Veröffentlichung des Videos. Wir haben sozusagen mal die üblichen Adressen abgeklappert und sind... zufällig halt am Dusty, das war im Dusty vorbeigekommen und dann ging's ja...
Ach, da ist ja dieses Ding, wo die Italiener und die Armenier zusammenarbeiten.
Dusty ist, da gibt's so einen Feiersaal, der kann angemietet werden. So da, die Clans funktionieren ja immer oder die Mafia funktioniert ja immer, die sind ja immer ganz nett. Gell? Ihr könnt euch überzeugen, guckt euch doch mal an, wie toll wir sind.
Die Italiener sind nett, auch die armenischen Clans sind
alle ganz nett. Die standen einfach draußen vor der Tür.
So, und da hab ich meinen Kameramann gesagt, komm, ich gehe alleine nicht rein, gehen wir zu zweit rein.
Ja.
Und das haben wir getan. Aha. Weil, wie gesagt,
geschlossene Veranstaltung, aber du glaubst, nö.
Wir sind dann eingeladen. Die haben gesagt, komm doch mit, wir zeigen euch, dass wir keine Gangster
wussten
sind.
Wussten die, wer du bist?
Naja, klar, die kennen uns ja. Es ist ja nicht so, dass die uns nicht kennen. Dann habe ich gesagt, klar, kein Problem. Guck mal gleich mal, hat ja auch für mich einen Mehrwert gehabt, einfach mal zu gucken, wer da sozusagen hinter den Kulissen dort ist.
Ja, okay.
Ja, das vergessen die ja. So, und nochmal, das sage ich, da hatte ich auch mehrere Gespräche, auch mit den betroffenen armenischen Menschen, die gesagt haben, ja, du hast doch bei uns gefeiert und jetzt willst du uns verteufeln. Ich sage nochmal, wir haben gegen euch nichts. Wir haben doch im Leben nichts reitet uns irgendwie, irgendwelche Armenier dumm zu machen, vorzuführen, an den Pranger zu stellen. Es ist immer wieder dasselbe. Wer sich daneben benimmt, wer sich nicht an unsere Gesetze und unser Recht hält, über den berichten wir. Zwangsläufig, das ist unser Job. Es hat nichts mit Armeniern zu tun. Das kann genauso ein Deutscher sein. Wir haben genauso über Neonazis Strukturen berichtet, wie über deutsche kleinkriminellen Banden, die es gab, Rocker. Es spielt für uns keine Rolle, ob das jetzt eine bestimmte Ethnie ist. Versucht den immer beizubringen.
Ja, das ist aber nicht schwierig. Also so würde man sagen, alle Italiener sind Mafia. Also das ist
Quatsch. Ist halt aus dem Grund hat sich ja zum Beispiel damals 2007 nach dem Duisburger Mafia-Massaker haben sich ja auch Initiativen gegründet, wie zum Beispiel Mafia Nein Danke in Berlin.
Aus der italienischen Community
heraus. Ja, das war die italienische Community, dass italienische Gastronomen gesagt haben, wir lassen uns einfach von der Drangheta oder von italienischen Mafia-Gruppen nicht unter Druck setzen und lassen uns vor allem auch nicht in einen Topf mit denen werfen, vor der deutschen Öffentlichkeit. Ja. Und das auch zu Recht.
Also nochmal zu dem Video, nur weil du bei einer armenischen Feier gefeiert, getanzt hast, das ist wie als wenn ich gehe in ein italienisches Restaurant und sage, oh, der Rose, da war aber in einem italienischen Restaurant.
Wo die, also ja, nein, und das meine ich ja auch. Also wenn man jetzt Recherche macht, heißt das ja nicht, dass man mit den Leuten nicht mehr reden darf oder reden sollte. Also, im Gegenteil.
Sollte sogar.
Ja, sicher, aber es wird ja anders dargestellt immer. Ja. Hier tanzt er mit uns, da können wir ja gar nicht so schlimm sein. Und das ist obskur. Ja. Die wollen mit uns reden und wenn man mit ihnen redet, dann sagen sie, naja, und die redet nicht immer so, steckt uns nicht in die Mafia-Ecke. Sag, okay, dann bringe ich meine Kamera mit und der Ludwig sein Mikrofon, dann macht man ein Interview.
Ha.
Das Schweigen.
Schweigen.
Haben sie auch nicht gemacht.
Haben sie nicht gemacht, ja, okay.
Das gab's ja, das war ja alles sozusagen, passiert ja alles seit 5 Jahren, seit wir sozusagen da die Intensivrecherchen machen, haben wir die Angebote ja immer gehabt. Und wenn ihr es nicht seid, dann schickt uns euren Anwalt oder euren Verteidiger oder wen auch immer. Selbst das kam ja nicht.
Wir sind hier im schönen Erfurt. Ihr habt ja auch Familie, Freunde, sagen die auch manchmal, oh Leute, treibt's mal nicht zu weit. Also mir hat ja mein Lokaljournalist gesagt, also ich würde mich jetzt mit den Banditos, Angels, was ist da, würde ich nichts drüber machen. Da hätte ich zu große Angst. Habt ihr manchmal Angst oder sagt ihr, die Öffentlichkeit und die das schützt uns? Also es ist ja, also doch, bewegt euch ja doch in einem heiklen Feld. Also die juristischen Angriffe sind das eine, aber zweifelt ihr manchmal? Ludwig?
Nee, also zweifeln würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist, also man, sag mal so, wir haben natürlich eine gewisse Vorsicht, hat man immer, das ist klar, und man guckt auch immer mal. Also, aber wichtig ist vor allem, dass wir haben ja immer gesagt, wir bei jeder Recherche, die wir gemacht haben, haben wir eigentlich immer alle angefragt. Also immer, egal wen. Und
die Betroffenen vorher.
Die Betroffenen versucht über ihre Anwälte, dass auch die Anwälte meistens mit im Boot sind. Das macht sich immer sehr einfach oder ist es deutlich einfacher, weil dadurch sind die auch gleich immer so können. Also wenn man sozusagen den Anwalt anschreibt, sagt ihr Mandant so und so, folgende Vorwürfe, wie steht er denn dazu? Dann entweder kriegt man eine Rückmeldung oder nicht. Also wir haben das auch gemacht, auch in unseren Recherchen jetzt zum Beispiel, jetzt was die Spiegel-Recherche betraf, auch mit den Kollegen, da spielen ja zwei Boxer eine entscheidende, eine zentrale Rolle. Die haben wir auch angefragt mit langen Fragenkatalogen und so weiter. Der eine Boxer hat uns auch dann angerufen, haben wir mit dem auch geredet und das wird auch alles immer wieder in der Berichterstattung sozusagen dokumentiert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir so da auf der Ebene nicht angreifbar machen. Und ich denke schon, dass das natürlich auch in einer gewissen Weise, sagen wir mal, ich will nicht sagen schützt, aber es ist halt wichtig, dass das mit dabei ist. Und bisher, muss man auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch keine ernsthaften Bedrohungen oder so bekommen.
Nee, weil wir ja tatsächlich, so wie es Ludwig geschildert hat, wir machen das ja offen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie hinterrücks zu irgendwelchen Partys gehen und dann sagen, hier, das sind die bösen Mafia-Leute. Auch wenn sie mir das jetzt zum Beispiel mit dem Video unterstellen, nein, es geht ja ganz offen. Ihr habt gesagt, hallo, hier ist Mafia, wir sind Mafia, guckt ihr das an? Dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir mal eine Mafia-Feier an. Ja, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber letztendlich, wir spielen mit offenen Karten.
Ja.
Das machen wir auch bei den Behörden so. Wir sagen, pass auf, das und das ist unser Verdacht. Bezieht Stellung. Mhm. Und wenn da nichts kommt, habe ich Ihnen auch tausendmal gesagt, Leute, wie oft haben wir euch angefragt? Wie oft haben wir euch Faxe geschickt, haben euch SMS geschrieben, haben euch angerufen?
Faxe?
Faxe. Klassische Faxgeräte.
Genau.
Ja? Gibt's noch.
Ja.
Und also E-Mails und was auch immer. Also wir haben sozusagen bei jeder Berichterstattung quasi alle Kanäle angeschrieben.
Interviewangebote.
Alles. So, und dann kann man natürlich dann später nicht auf uns zukommen und sagen, ihr Schweine, ihr habt uns verarscht, wir konnten gar nichts sagen. Das fällt natürlich weg. Die machen es natürlich so. Ja, sagen sie dir, der Vorwurf kommt, aber dann sage ich, pass auf, Leute, dann das und dort.
Also ihr haltet die klassischen Regeln des
Recherchejournalismus
ein mit Anfragen.
Unbedingt, das ist also wirklich extrem wichtig, weil du dann dich einfach vor Gericht, wenn es dazu kommt, einfach nicht angreifbar machst. Na, weil du dann sozusagen, weil man dann immer sagen kann, der Mandant hatte die Möglichkeit zur Stellungnahme, wir haben ihn mit all diesen Fragen konfrontiert und wir würden auch nie irgendetwas reinschreiben oder veröffentlichen, zu dem wir ihm nicht die Fragen entsprechend gestellt hätten. Das wird man natürlich nicht machen. Klar, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ihr bleibt dran. Wir haben noch wenige Minuten. Ich wollte eigentlich über Framing reden. Wir haben jetzt Wahlkampf in Erfurt. Ach, wir haben Wahlkampf in Europa und bald auch wieder Landtagswahlkampf. Was ist denn bei euch? Ich habe eine Tour durch Gotha gemacht und war ein Wahlplakat der internationalistischen Linken und da waren so schöne Sprüche und so weiter. Und ich schaue jetzt immer mal, was so alles hängt. Was sind so die Themen, was bei euch hängen geblieben ist? Du joggst ja auch mal durch die Gegend, guckst du auf Wahlplakate. Ist dir irgendwas, wo du sagst, das wird das Thema in Thüringen sein?
Nee, also ich glaube, was die Menschen ziemlich bewegt, ist, glaube ich, das Thema bezahlbarer Wohnraum. Mhm. Das finde ich, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema, auch besonders hier für die Stadt. Da hoffe ich sehr drauf, dass sich Lokalpolitiker hier in Erfurt der Sache endlich mal annehmen.
Das wäre der Bogen zu dem Thema eigentlich.
Ja, genau. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt und das kann ich nur auch hoffen, dass auch da wirklich der Aufstand der Anständigen auch hier in der Stadt und auch in Städten wie Weimar und in Jena endlich mal losgeht, weil das ist einfach völliger Irrsinn. Also das ist völliger Irrsinn. Da muss man ganz sicher. Ich habe an Jena zum Beispiel gehört, da hat die Stadt Land versteigert für Immobilien, also für Grundstückspreise, für Quadratmeterpreise, da fragt man sich also wirklich, wo da noch soziales Gewissen, soziale Verantwortung ist. Und das kann aus meiner Sicht wirklich nicht sein. Und da kann ich wirklich nur auch an die Kommunalpolitik hier in Erfurt appellieren, da endlich mal was da zu unternehmen. Also das ist wirklich Irrsinn, was in dieser Stadt hier gerade passiert.
Bezahlbares Wohnen muss
das Thema sein. Weil das Problem bei der Sache ist, dass wir dann einfach wirklich anfangen, irgendwann hier richtige separierte Räume zu haben. Dann sind die sich es nicht leisten können in Gebieten und die sie leisten können in anderen Gebieten. Ja. Und das kann ja nicht, will ja keiner haben.
Wir sind ja schon Vorreiter der Segregation seit der sozialen Spaltung und da wird, also ich habe das im Rathaus immer so pikierte Reaktion, da ist ja dieser Professor Helbig, der will uns schlecht reden. Also ähnliche Reaktionen, so schlimm ist es doch gar nicht. Also, dass sich dann die Leute persönlich angegriffen fühlen für was sie vielleicht gar nicht unbedingt verantwortlich sind. Also eine unsportliche Art. Erlebt ihr das auch?
Ja, also ist immer so eine latente Aggressivität. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man die Leute halt irgendwie am Nerv trifft.
Aber letztendlich, weil du gerade die Plakate an, ich hab Botschaften da noch gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich sehe immer nur Gesichter. Ich sehe Gesichter eines Oberbürgermeisters, der garantiert nicht, der zwar gewählt werden will, aber dann nicht antreten wird.
Ja. Der Schwiegermuttertyp hier, da sind einige.
Ja, mir ist nur eine Partei aufgefallen, da tauchen nämlich zwei Menschen auf, nämlich Kaspar Horn.
Nee, ja, stimmt.
Kaspar Horn, aber die Botschaft dazu, also ich sehe nur Gesichter.
Und immer die Platzzahl. Ja. Ich bin auf Platz 19, ich bin auf Platz 35.
Ein guter Siebter oder so. Ja. Also letztendlich, da warte ich noch drauf, dass ich mal irgendwie mit Botschaften konfrontiert werde.
Die habe ich in Gotha gesehen, das war wirklich...
Da waren die schneller.
Das ist hochinteressant. Also der Wahlkampf wird wahrscheinlich spannend. Wohnen ist ein Thema und wer schafft es, den Nerv zu treffen tatsächlich für Erfurt, Europa natürlich auch und dann in Thüringen auch der Landtagswahlkampf, der auch schon eröffnet ist. Ich hoffe, dass wir uns bis dahin nochmal wiedersehen. Was blüht im Moment? Welcher Strauch blüht im Moment, Ludwig?
Oh Mann, frag mich nicht solche Sachen. Flieder?
Forsythien.
Richtig.
Aber der ist schon durch.
Aber was ist ganz, wo dann die Eier dran hängen?
Das Gelbe.
Das Gelbe ist die Forsythien. Was es auch aus Stahl gibt. Die Magnolie.
Die Magnolie, wir kennen die nur aus Stahl.
Eben, wie die Eier, also die, da hängen dann so Eier dran aus Stahl, aus Plastik, an den Magnoliensträuchen.
Ostereier
an Magnoliensträuchen. Okay. Ja. Das war jetzt eigentlich der Realität. Und die Kirsche blüht doch wunderbar.
Ja, stimmt.
Geht auch mal raus und guckt euch mal so dann die schöne Natur an.
Jetzt hast du uns ja gerade auf diese Wahlplakate hingewiesen. Jetzt müssen wir natürlich die Wahlplakate uns genau
anschauen. Wahlplakate und gucken, was blüht und auch mal genießen. Die Schönheit der Menschen, der Natur und all dem. Ihr Lieben, das ist eine Stunde mit euch zu plaudern, ist so schnell um. Man könnte, ich hoffe, dass ihr die Kraft habt, weiter diese Arbeit zu machen, diesen Recherchejournalismus, diese investigative Arbeit, bleibt dran.
Ja.
Eine wichtige Arbeit, die euch vielleicht auch noch Spaß macht und wo ihr noch einen Antrieb habt.
Ja, auf jeden Fall.
Axel Hämmerling, Ludwig kennt's ja, mal in die Suchmaschine eingeben beim MDR und dann gibt es verschiedene Beiträge. Ein wichtiger ist der unsichtbare Kartelle, die Mafia in Mitteldeutschland, und der noch verhinderte Beitrag kommt hoffentlich bald.
Ja, wie, das hoffentlich.
Wie lange ist der Film?
Ist es ein
30-minütiger Film. Wir warten drauf. Ich bedanke mich sehr bei Ludwig kennt's ja und Axel Hämmerling vom Mitteldeutschen Rundfunk. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
Dank dir.
Dankeschön.
Tschüss.